Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank, liebe Schwester, für die Offenheit und ja, es ist mutmachend. Dafür ist unser Leben letztendlich, denke ich oft, wenn ich das so höre, das ist der einzige Grund, warum wir letztendlich auf dieser Erde sind, um einfach ein Zeugnis von dem Gott zu sein, der uns berührt, der ja nicht einfällt mit aller Gewalt, aber der uns einlädt zum Leben und uns abholt in seine Gegenwart. Und eines Tages werden wir alle dort sein. Diejenigen, die das erleben durften, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das ist letztendlich das, von dem die Bibel sagt, das ist diese Hoffnung, die in unserem Leben ist. Und wie es der Peter letztendlich alles schon toll zusammengefasst hat, ich dachte, jetzt muss es eigentlich nur noch jemanden geben, der sagt, komm und nimm einfach. Das ist es. Komm und nimm. Nimm von diesem Leben, von dem unsere Schwester heute erzählt hat. Nimm von diesem Leben, das der Peter auch so einleitend erklärt hat. Nimm von dem Leben, von dem diese Lieder singen, nimm von dem Leben, von dem, nach dem du dich wirklich sehnst. Und wenn Jesus spricht und sagt, wer von mir isst und von mir trinkt, der wird keinen Hunger mehr haben und er wird auch keinen Durst mehr haben, dann bedeutet es auch in ihm, der wird leben. Und dieses Leben, wann die Bibel spricht ja über diese Hoffnung, die da ist, die spricht ja von so einem, wie es der Peter auch toll erklärt hat, das ist ein Beispiel, das gar nicht hinkt, nämlich diese tollen Geschenke und die Kinder eigentlich zappelig, die sehen die ja schon und die sind schon zappelig, die einfach auszupacken. Und das ist die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Das ist gewiss, das ist da, das sehe ich, das spüre ich. Das muss ich mir nicht einreden, das muss ich mir nicht irgendwo erwerben, das kann mir auch niemand einreden, das ist einfach da. Und da freue ich mich drauf. Und da freue ich mich drauf, meinen Jesus sehen zu dürfen. Da freue ich mich drauf, dass ich in seiner Gegenwart sein werde. Da freue ich mich. Und ich freue mich drauf, dass da hinkt das Lied ein bisschen, ich halte fest an dir, Jesus. Wir können gar nicht so festhalten, wie er an uns festhält. Da freue ich mich drauf, Jesus, dass du an mir festhältst. Da freue ich mich drauf. Weil die Zeiten kommen werden im Leben, da fällt dann manchmal nichts mehr ein. Da fehlen einem tatsächlich die Worte. Da fehlt einem manchmal die Luft zum Atmen. Und der klare Blick, weil das Herz voller Trauer ist und die Augen voller Tränen. Und dann spricht Jesus dieses klare Wort, weil er weiß, die Welt ist, wie diese Welt ist. Er vertröstet uns nicht darauf, das wird schon alles wieder werden. Und manche Leute sagen in unserer Gesellschaft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da antworte ich manchmal, wenn ich so eine Aussage höre, meine Hoffnung, die war tot, aber sie lebt. Und das ist Jesus Christus. Deswegen ist er die lebendige Hoffnung, wie es der Apostel Paulus ausdrücken wird. Dieses große Geheimnis, das im Römischen Reich sich ausgebreitet hat, dieses große Geheimnis, das sich schon im Jüdischen Reich ausgebreitet hat und manche Juden fast verrückt gemacht hat, dass es Menschen gab, wie ein Mann namens Stephanus, der sich hinstellte und nicht stolz war und auch nicht rachsüchtig und voller Hass, sondern der war so voller Frieden und so voller Hoffnung und so voller Zuversicht, dass es seinen Jesus gehört und seinen Jesus sehen darf, dass er nicht aufhören konnte, von dieser Wahrheit zu sprechen, um andere einzuladen, dass sie sich doch dieses Leben auch nicht selbst vorenthalten. Gott enthält uns nichts vor, ihr Lieben. Nichts. Das sind nur wir, die uns das vorenthalten. Und unsere Vorstellungen vorenthalten uns das Gute, das der lebendige Gott für uns wirklich hat. Meine Vorstellung von Hoffnung, was es wäre, dass meine Hoffnung erfüllen würde im Leben. Gott ist es nicht, der uns das vorenthält. Es sind eigentlich unsere eigenen Gedanken, es sind oft unsere eigenen Motivationen, unsere eigenen Ziele. Und ich würde es so packen, mal in dieses Wort, meine alte, sündhafte, gottverlorene Natur, die vorenthält mir diese tiefe, freudige, zuversichtliche, zappelige Erwartung auf das, was größer ist als alles, was ein Mensch sich jemals denken könnte, nämlich in der Gegenwart von Jesus sein zu dürfen. Und das ist schon was Großes. Und ich bin dankbar, dass diese Berichte auch, dass heute Abend auch eine liebe Schwester dastand und das Zeugnis gab, weil ich möchte auch noch von zwei Frauen berichten. Die Bibel berichtet, wie ich es gestern Abend schon mal sagte, sehr oft von Frauen, die so bewegt waren von Jesus. Die Männer, die sind halt manchmal ein bisschen so, nämlich ein bisschen so, oberflächlich, ein bisschen so die Checker. Ja, wir wollen uns nicht so outen. Ja, müssen wir jetzt gleich nicht gleich zugeben, dass ich auch jemanden bräuchte, der mir hilft. Da wartet man bis zum Schluss. Und manchmal ist der Schluss schneller da, als dass ich warten konnte. Und das ist sehr interessant. Ist tatsächlich so. Wir sehen es auch in den biblischen Berichten, dass es prozentual viel mehr Frauen waren, die reagiert haben auf die Predigten von Jesus. Viel mehr Frauen waren, die einfach kamen, wie es in diesem Lied auch anklang, nur den Saum deines Gewandes zu berühren, Jesus. Und bei Männern ist es oft tatsächlich dieser Stolz. Wenn ich es nicht selber machen kann, wenn ich es nicht selber hinbekomme, dann muss ich mich da ja so einen Weichling hingeben, der da am Kreuz gestorben sein sollte. Nee, das will ich auch nicht. Und dann wuschel ich lieber bis zum Schluss. Und es ist echt spannend, das manchmal so zu sehen auch. Es gibt natürlich auch rühmliche Ausnahmen, aber die unrühmlichen Ausnahmen, die unrühmlichen Regeln, die sind die Mehrzahl. Dieses tiefe Angesprochensein, und das kann keiner erklären, das lag bestimmt nicht daran, dass Jesus besonders toll aussah und tolles Aftershave drauf hatte und einfach ein cooler Typ war, besonders smart. Es lag einfach dran, da waren Herzen, die ganz tiefe Sehnsucht hatten, nach mehr, als dass man nur endlich Gerechtigkeit mal schafft und richtig mal reinhaut in diese Welt. Da waren Herzen, die sich wirklich sehnten. Wahrscheinlich tatsächlich, wie sich nur ein Mutterherz eigentlich sehnen kann. So denke ich es manchmal. Oder ein Herz von einer Frau, die gern Mutter sein will und sich danach sehnt, selbst Schutz zu bieten. Die was damit wirklich verstehen kann, Dass es schon reicht, wenn man einfach nur in Arm genommen wird. Dass es schon reicht, wenn man einfach nur mit Liebe angeschaut wird. Dass es schon reicht. Ohne dass man irgendwas gemacht haben müsste im Leben. Wir arbeiten ja viel auch mit ehemaligen Drogenabhängigen, meine Frau und ich. Und das ist echt spannend, denke ich manchmal, wie Mütter Dinge aushalten. Das ist unglaublich. Und die gehen manchmal bis zum letzten Atemzug mit ihrem Filius, mit ihrer Tochter. Mach ich. Sag nur, was du willst. Und ich tue es. Mach das. Sonst kriege ich keinen Kaffee mehr. Und die gehen oft mit ihrer Tochter, mit ihrem Sohn, diesen letzten Weg. Ein lieben Freund, der in Hannover lebt, kommt auch aus einer Übersiedlerfamilie und er weiß, was das bedeutet. Hart und er ist schwer in Drogen gewesen und sagt der Heinz, ich habe mal meine Mutter zu Hause eingesperrt, damit sie nicht zur Arbeit kann. Und ich habe ihr gesagt, ich lasse dich erst raus, wenn du mir 20 Mark gibst, damit ich mir Drogen kaufen kann. So war ich zu meiner Mutter. Aber die Liebe meiner Mutter und die Liebe des lebendigen Gottes, die Liebe meiner Mutter, die ständig für mich betete, unter Tränen, unter Verzweiflung für mich betete. Und die Liebe des lebendigen Gottes hat mich dann doch eingeholt. Als ich im Gefängnis war in Hannover, aus den Gittern rausschaute und es war Silvester und die Raketen hochschossen und ich mir vorstellte, was mache ich bloß hier? Und jetzt hat es so eine liebevolle Beziehung zu seiner Mama. Das ist wohl das, denke ich manchmal. Das kann wahrscheinlich tatsächlich nur so ein Herz das richtig ergreifen. Und Gott hat natürlich die Möglichkeit, keine Panik, ihr lieben Männer, ne, da richtig reinzudringen in die Herzen. Aber wir verstehen das. Wenn man schon selber alles machen kann und schaffen kann, dann muss ich auch keinen Umkehr im Leben haben. Dann muss ich auch nicht mal lernen, neu zu denken und Dinge mal neu wieder aufzubauen im Leben. Nee. Meinen alten Kurs einfach weiter im Leben. Schade. Und dann gibt es doch Menschen, wie mein alten Freund, der mit 103 dann nach Hause ging zum Herrn Jesus und der mir sagte, als ich ihn mit 93 Jahren kennenlernte, saß er auf dem Traktor und ich fragte ihn, wo kommst du denn her? Und er sagt, ich komme aus dem Altenheim. Und ich fragte ihn, was er denn dort gemacht hat in Altenheim. Ne? Sagt er, ja, die alten Leute brauchen auch das Evangelium, Heinz. Und er ist so mit dem Traktor hingefahren. Und da waren Leute, die waren manchmal 10 Jahre, manchmal 20 Jahre jünger als er. Und hat er gesagt, mit seinen 93, ne? Noch richtig jung, die Alten brauchen auch das Evangelium, Heinz. Und er war so geprägt von, das haben ja dann junge Menschen erzählt, die ihn in ihrer Gemeinde erleben durften auch, so geprägt von dieser himmlischen Hoffnung. Und das können wir Menschen nicht machen. Aber wir dürfen es uns nehmen, wir dürfen uns einladen lassen. Wie Jesus sagt, wer dieses Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dursten. Weil darum geht's. Gott will, dass du lebst. Und Gott will, dass das eine lebendige, zuversichtliche, freudiges Leben ist, das zugelebt wird auf diesen Tag, dass wir Jesus gegenüberstehen. Und es fehlt ja vielen, vielen Menschen in unserer Welt. Ich habe nur dieses bisschen Leben. Und deswegen wird dieser Spruch auch so geprägt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ganze Leben zerbricht, das weiß jeder, irgendwann ist es vorbei. Und selbst die Hoffnung, dass der Arzt nochmal sagen hätte können, das ist auf wundersame Art und Weise wieder weg. Und für viele Menschen ist es dann der letzte Zipfel, an dem sie festhalten, statt den Zipfel von Jesus zu ergreifen. Das wäre der letzte Zipfel, dass doch der Arzt nochmal sagen kann, auf wundersame Art und Weise ist die Sache wieder erledigt. Und das wünscht man sich natürlich und das wünsche ich mir für jeden, unabhängig davon, ob ein Mensch jetzt Jesus liebt oder Jesus nicht liebt. Aber noch viel mehr wünsche ich mir für jeden Menschen auf diesem Planeten, weil ich weiß, dieses Leben hier ist endlich und das wissen wir alle. Dass diese ewige, freudige Erwartung ins Herz kommt. Trotz diesen Niederlagen, dann, die das Leben eben dann auch so in sich birgt, während wir so unterwegs sind. Und Leben, sage ich manchmal, ist eben nicht immer Hollywood. Das geht nicht immer so aus, wie man sich das in diesen schönsten Filmen oft ausmalen kann. Wenn ganz zum Schluss die finale Rettung noch naht, ganz zum Schluss noch, über 90 Minuten hat man daraufhin gefiebert, dass es doch noch gut ausgehen möge. Und dann plötzlich geht es doch noch gut aus, gell? Eigentlich wie jeder andere Hollywood-Film. Aber das Leben ist nicht so. Das Leben ist so, wie es jemand mal sagte, das Leben ist nicht fair. Das stimmt. Aber Gott ist gerecht. Und deswegen lädt er ein und sagt, komm doch, iss von diesem Brot. Weil ich weiß, dass das Leben ist, wie es ist, dass diese Welt gefallen ist und die ist kaputt und die ist zerschlagen. Und der Mensch, wie es später mal in der Bibel stehen wird, der ist letztendlich in Angst versklavt, in der Furcht vor dem Tod. Und diese Sklaverei, sagt die Bibel, der Sklaventreiber da drin, das ist dann letztendlich der Satan. Und so wie es mal an Prediger ausdrückte, er sagte, die Welt gleicht einem Zirkuszelt, die Menschen springen da drin herum und jeder versucht natürlich irgendwo das Beste noch abzuschöpfen von diesem Leben und der die Peitsche schwingt, das ist der Teufel. Der lässt uns springen, hin und her. Während Jesus sagt, ich gebe euch Frieden. Ich lasse euch diesen Frieden und meinen Frieden gebe ich euch. Und es hat mich bewegt, als ich mit einer Frau sprechen durfte, die das mit zum Ausdruck bringen durfte. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Woher? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Jahwe ist dein Beschützer. Jahwe ist dein Schatten an deiner Seite. Am Tag darf dich die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Jahwe wird dich vor allem Bösen behüten und dein Leben bewahren. Jahwe wird dich behüten, wenn du fortgehst und wenn du wiederkommst. Von jetzt an und für immer. Es war ein Psalm 121, der, man sagt, der wurde gesungen oft von den Juden, wenn sie zum Tempel hinauf ihr Wallfahrt vollzogen haben. Der Psalm beschreibt aber auch eben wunderbarerweise das Leben von Jesus Christus Und dieser Psalm beschreibt auch das, was Jesus im Gebet erwähnt, wenn die Jünger ihn fragen, lehr uns beten. Und Jesus lehrt sie zu beten und lehrt sie das Vaterunser und bewahre uns vor dem Bösen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, würde er sagen, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie in der Welt vor dem Bösen bewahrst. Und das Böse in sich selber wäre, dass mein Herz weggezogen wird von dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Das Böse wäre, dass meine Hoffnung, meine lebendige Hoffnung ersterben würde. Weil dann würde ich auch das Kämpfen anfangen müssen und würde mir alles rausholen müssen noch aus diesem Leben, was geht. Deswegen tun das auch manche Menschen in dieser Welt, ihr Lieben. Das wird mir oft immer klarer. Jemand sang mal das Lied und sagte, ihr wundert euch, warum wir so böse sind, warum wir so böse sind. Und dann gibt es noch eine Steigerung in diesem Lied. Und ihr fragt euch, warum wir so zornig sind, warum wir so zornig sind. Und in diesem Lied wird es beschrieben, so rein weltliches Lied, aber ich finde es manchmal interessant, diese Texte zu hören. Da kommt oft viel Wahrheit zum Ausdruck, wie der Mensch wirklich ist. Zornig und böse wird er plötzlich. Und es nimmt mehr und mehr zu, der Zorn und die Boshaftigkeit, weil keine lebendige Hoffnung da ist. Wenn ein Mensch nur das hat, was er hier hat, schaut unsere liebe Schwester, wie sie vorhin hier stand. Wenn es alles gewesen wäre, und ich sage das nicht despektierlich, mit höchster Achtung, wenn es alles gewesen wäre, was sie hier gehabt hätte, dass die Hoffnung drauf hätte bestanden, was jeder voll nachempfinden kann, dass der Mann geheilt wird. Und dann tritt es alles nicht ein. Und jetzt war es doch alles so gut. Und jetzt haben wir doch mit dem Johann gebetet. Und jetzt, dann muss es doch jetzt wieder so werden. So denken manche. Und dann ist es für mich heute Abend ein wunderbares Zeugnis für ein Jesusherz. Und nur so ein Herz, ihr Lieben, ist das Herz, das diese lebendige Hoffnung in sich trägt. Das ist ein Herz, das vom Bösen bewahrt geblieben ist. Wenn man sich fragt, was ist ein Herz, das vom Bösen bewahrt bleibt, das ist ein Herz, das vom Bösen bewahrt geblieben ist. Weil das ist das Böse, dass ich plötzlich diesen Gott, von dem ich einst mal redete, plötzlich absage. Oder das Böse, dass ich gar nicht mal mit diesem Gott, der mich geschaffen hat, der die Berge geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, dass ich den gar nicht mal wahrnehmen will. Das ist das Böse. Und letztendlich dann, wenn ich den letzten Atemzug hier getan habe und irgendwann dann in der gegenüberliegenden Welt aufwachen werde, am Tag des Gerichts und feststellen muss, ich habe mir das Leben, das mir Jesus anbot, selbst vorenthalten. Jetzt bin ich hoffnungslos. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Du hast mir es angeboten, Jesus, so lange, wie du nur konntest auf diesem Planeten. Und ich habe es mir selbst einfach ausgeschlagen. Tragisch. Und diesen Psalm, der bewegt mich so, weil der kam, als ich mit einer Frau reden durfte bei uns, als wir noch am Bodensee lebten. Und ich traf eine Frau dort, die war schwer erkrankt. Sie war unheilbar krank. Und hat vorher noch ein klein Kindlein das Leben geschenkt. Und das kleine Kindlein, das ist mit diversen Behinderungen zur Welt gekommen und sie ist daraufhin verlassen worden von ihrem Mann. Und wie es manchmal so ist, das Leben, da denkt man, das ist ja eigentlich schon genug. Dann hat die Frau auch Schmerzen bekommen, Untersuchungen, final ist festgestellt worden, sie hat einen irreparablen Tumor, an dem sie dann auch verstirbt. Und sie hat mir das damals alles so erzählt, das ist schon viele, viele Jahre zurück. Und sie stand einfach vor mir und hat geheult. Aber das fand ich auch sehr bewegend. Es war nichts Bitteres in dieser Situation. Es war auch nichts Hilfloses in dieser Situation. Es war letztendlich tatsächlich dieser ganz normale und gerechtfertigte Lebensschmerz, der einfach da ist. Und nach dem Gespräch ging ich in mein Büro und ich sage nicht, was ich sagte, aber ich schaute aus dem Fenster heraus und habe gesagt, Herr Jesus, und dann sagte ich, was ich von dieser Welt halte. Wiederhole ich jetzt nicht. Und ich drehte mich um zu meinem Schreibtisch und ich war selber sowas von niedergeschlagen. Und tatsächlich, ich wusste nicht, wohin. Und ich drehte mich um zum Schreibtisch und da steht ein kleiner Bilderrahmen und mit Handschrift diese Psalm 121 reingeschrieben in den Bilderrahmen. Der stand vorher gar nicht dort, dieser Bilderrahmen. Und ich habe im Nachhinein habe ich festgestellt, während ich mit dieser Frau redete, hat sich unsere jüngste Tochter, die hat sich zu Hause einfach hingesetzt und hat gedacht, ich mache nur Papa mal was Schönes. Und dann hat sie einfach das Kritzeln angefangen und hat den Psalm 121 abgekritzelt und hat ihn in den Bilderrahmen reingeschrieben. Nicht den ganzen Psalm, ein Auszug davon. Und während ich dort sprach, offensichtlich hat sie sich bei mir ins Büro geschlichen und hat es hingestellt. Und es hat Jesus dorthin stellen lassen. Weil er will, das sollst du auch wissen, Heinz. Das sollst du wissen, der Hüter Israels, der schläft und schlummert nicht. Manchmal kann das Leben dir den Eindruck vermitteln, als dass es täte. Aber er tut es nicht, er schläft und schlummert nicht. Und er sorgt für die Seinen. Er sorgt für die Seinen. Für die Menschen, die sich fragen, wer kann meine Berge versetzen? Wer? Diesen Berg, dass ich es gar nicht mehr glauben kann. Diesen Berg tatsächlich der Hoffnungslosigkeit. Diesen Berg, dass das ist jetzt auch noch das ist jetzt dahin. Und so treffe ich ab und an mal Menschen, ihr Lieben, und selbst in der Gemeinde Jesu treffe ich ab und an Menschen, die mit dieser Einstellung schon leben, ich warte nur auf den nächsten Schlag. Und ich sage das jetzt nicht diesen Menschen, aber ich weiß nicht, ob vielleicht jemand da ist, aber dann mag ich das dir heute Abend sagen. Dann würde ich einfach mal denken, dass du eventuell, entweder ist das Herz schon wirklich so belegt mit Nebel und du dich zu lange schon mit den Negativen beschäftigt hast, oder aber es ist nie das Gute wirklich reingefallen. Diese Gewissheit, der Hüter Israels, der schläft und schlummert nicht. Der dich einlädt und sagt, wer von dem Brot isst. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Wer das lebendige Brot letztendlich isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das ist das Spannende daran an dem ganzen Bericht, ihr Lieben. Viele haben versucht, tatsächlich das Christentum auszumerzen. Das haben viele gedacht. Albanien war ein Land, das sich gerühmt hat damit, das atheistischste Land in ganz Europa zu sein. Und die Gemeinde Jesu wächst. China hat versucht, mit dem Bambusvorhang und der Mao Zedong und all den anderen Führern, die es dort gab, die Gemeinde Jesu völlig auszumerzen. Und Menschen haben sich oft in Erdhöhlen getroffen. Menschen Jesu haben sich in Erdhöhlen manchmal getroffen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wussten, wenn sie erwischt werden, werden sie irgendwo in ein Lager gesperrt. Aber trafen sich und hatten gar keine Bibel gehabt und haben dann handschriftlich sich die Bibelteile abgeschrieben. Und genauso war es oft in den Gulags gewesen, im Stalinismus, genauso. Und niemand konnte und kann diese lebendige Hoffnung ausrotten. Weil die beruht auf den, der tot war und sagt, aber siehe, ich lebe. Und weil ich lebe, sollst auch du leben. Also du sollst leben. Was soll ich als Mensch? Leben. Lebe ich eigentlich oder werde ich gelebt? Lebe ich eigentlich oder werde ich gelebt? Schon eine tiefe Aussage von Jesus, ne? Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und dann darf ich mir tatsächlich die Frage stellen, lebe ich wirklich? Oder werde ich gelebt? Ist das meine Hoffnung, der das Leben ist? Oder das, was ich mir eben unter lebenswerten Leben vorstelle? Und das wird in der Hoffnungslosigkeit enden, ihr Lieben. Entweder ist der meine Hoffnung, der das Leben ist, Jesus Christus, oder das, was ich mir unter lebenswerten Leben vorstelle. Und das wird in der Hoffnungslosigkeit enden. Und es wird in der Hoffnungslosigkeit enden. Und man kann die Trennung von Gott mit allem Möglichen beschreiben. Ich glaube, wir können es gar nicht beschreiben, was das bedeutet. Weil wir es auch nicht beschreiben können, was es bedeutet, wenn man plötzlich in der Herrlichkeit ist. Und unsere Schwester zum Beispiel mit ihrem Mann vor dem Thron Jesu stehen wird. In dieser Welt, in der es kein Leid und keine Tränen und kein Geschrei mehr gibt. Keine Boshaftigkeit. In der Gott alles in allem ist. Frieden und Gottes Ordnung. Er selbst, unser Licht, das, was sich der Mensch alles so eigentlich ersehnt im Herzen. Dieses Vertrauen wir auf die Kraft der Schöpfung, dass wir alles noch hinbekommen können auch, das merkt man ja jetzt auch eigentlich auch in der Politik, versucht es irgendwie alles hinzubekommen. Alles. Und ich habe das schon, darf ich auch ehrlich sagen, in der letzten Bundestagswahl habe ich das auch einem Politiker besonders ab und an mal geschrieben in Bayern, dass es mir fehlt, dass kein Ausdruck, keine Hoffnung drin ist in all den Aussagen, die da getan werden. Es wird nur Hoffnungslosigkeit vermittelt. aber um der Wahl willen, da muss ich der große Christ sein, um die Leute auf meine Seite zu ziehen, weil wir lernen von den Amerikanern. In Amerika ist ja, wenn jemand born again ist, also wenn jemand wiedergeboren ist, der weiß zwar nicht so ganz genau, was er darunter verstehen soll, aber er weiß, dass die evangelikalen Christen darauf anspringen und dann kann ich das super benutzen. Dann bin ich plötzlich auch der born again Christian. Ich weiß zwar nicht wirklich, was das bedeutet, wiedergeboren zu sein, aber es hört sich gut an. Und viele benutzen das und viele, wenn ich das auch benutze, dann werden viele auf meinen Zug anspringen. Bombensache. Ich habe das heute Johann gesagt, es ist schade, wenn ein Born-Again-Präsident in den Vereinigten Staaten sagt, auf die Frage, was bereuen Sie am meisten von Ihrer Amtszeit? Und die Antwort nur kommt, mir tut es sehr leid, ich bereue, dass wir keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden haben. Das ist Born-Again. Ja, das ist gar nichts. Nichts. Und das schrieb ich auch ein Politiker in Deutschland. Und ich schrieb auch, dass man sich eines Tages dafür verantworten muss. Es gibt jemanden, da muss ich mich dafür verantworten. Wenn ich das alles noch noch mit in Schmutz ziehe, auch nur im Namen Gottes. Und mir geht es da nicht drum, ja, dass jeder dann die perfekte Politik macht. Die gibt es eh nicht. Und die gibt es auch nicht. Aber das zu lernen, um was es wirklich geht. Und wenn ich schon mich als Christ bezeichne, dann tatsächlich ein Mensch bin, der Hoffnung in die Welt trägt. Und nicht Hoffnungslosigkeit. Und darum geht's. Und dann wird es deutlich, wenn die Situationen der Hoffnungslosigkeiten kommen, ob ich der bin, der auf meine eigene Schöpfungskraft vertraut oder eben auf die Kraft des Schöpfers. Den Gott der Schöpfung. Und mir kam das so, ja, Israel, vertraue auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraue auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Und dieses Wort Vertraue bedeutet hoffe. Mit freudiger Zuversicht. Hoffe mit freudiger Zuversicht auf den Herrn. Wie soll ich das machen? Indem ich mich einladen lasse von Jesus, wer zu mir kommt, du musst zu mir kommen. Ich bin ja schon zu dir gekommen. Und jetzt lade ich dich ein, zu mir zu kommen. Das Kreuz spricht darüber, ich bin zu dir gekommen. Das Weihnachtsfest spricht darüber, ich bin zu dir gekommen. Und wie es ein Mann mal schrieb und sagte, und wäre Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren worden, aber kein einziges Mal in dir, in deinem Herzen, so bist du hoffnungslos verloren. Hoffnungslos verloren. Und dieser Ausdruck, der kam eben nicht aus den Augen dieser Frau, von der ich erzählte. Und schaut, dieser Ausdruck, der kam auch nicht in diesen feinen Zeugnis. Das so voller Leides, so voller Hoffen, so voller Sehnsucht. Es wäre so schön, Herr Jesus, wenn das doch anders gehen würde. Und es ist völlig legitim. Als Kind Gottes darf ich das einfach ausdrücken. Ich darf das einfach ausdrücken, was auf meinem Herzen ist. Und wenn ich dieses Kind Gottes sein darf, das vertraut auf den Herrn, der Hilfe und Schild ist. Menschen, die den Herrn fürchten, Dieses Wort fürchten habe ich meinen alten geistlichen Vater oftmals gefragt. Ich sagte, Gerhard, dieses Wort fürchten. Und er sagte, Heinz, lass Gott einfach Gott sein. Lass Gott einfach Gott sein. Das ist das Wesen von Jesus. Er lässt den Vater einfach Vater sein. Es ist nicht mein Wille, sondern dein Wille. Weil ich weiß, du machst es richtig, Vater. Ich wünschte mir es auch anders, sagte Jesus, als es darum ging, diesen Kelch zu nehmen. Wenn es ginge, dann wäre es schön, wenn er an mir vorbeigehen würde, dieser Kelch. Aber es geht nicht um mich, Vater. Ich vertraue dir. Du bist meine einzige Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, die lebendig ist. Das bedeutet, den Herrn fürchten. Nicht alles richtig machen. Das ist unser Verständnis manchmal, wisst ihr. Wir denken, wenn wir so gut wie möglich leben, dann bleibt uns manches Leid erspart. Stimmt nicht. Davon spricht die Bibel gar nicht. Gott, der Herr, lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten, sagt die Bibel. So sieht es aus. Es scheint die Sonne über Menschen, die ihn lieben und Menschen, die ihn nicht lieben. Das ist ein völlig verkehrtes Verständnis. Das ist ein völlig verkehrtes Verständnis, wenn wir denken, boah, die haben so gesündigt, deswegen geht es da jetzt drunter und drüber. Weil Jesus davor warnt vor diesem Verständnis. Er warnt davor. Menschen kamen zu Jesus und sagten, Jesus, schau mal, was da passiert ist. Es ist ein Turm auf die draufgefallen. Und mit den anderen, da ist sogar das Blut von ihrem Opfer mit ihrem eigenen Blut vermischt worden. Und ihre Frage war, das waren doch bestimmt richtige Sünder, oder Jesus? Und da Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird es euch noch schlimmer gehen. Es ist nicht so, wie ihr es denkt. Und mit anderen Worten, das ist dann, kann man sagen, auf diesen Punkt gebracht, Buße tun ist Gott Gott sein lassen. Und ein Herz zu bekommen, ein Jesus-Herz zu bekommen, das seine lebendige Hoffnung alleine im Vater hat. Mit weniger kommen wir nicht aus, ihr Lieben. Es reicht nirgendwo hin. Und deswegen dieses Bauen auf den Mann der Hoffnung. Und der Hebräerbriefschreiber, der berichtet es so schön und sagt, lasst uns im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, lasst uns laufen. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Ich fange nichts an im Glauben und ich vollende meinen Glauben auch nicht. Das ist, was Jesus tut in meinem Leben. Und deswegen lasst uns dann hinschauen auf den, der das tut. Lasst uns hinschauen auf den, welche für die vor ihm liegende Freude am Kreuz er duldete, er wusste diese Freude, das ist diese lebendige Hoffnung, diese Freude. Wow, wir werden das Geschenk auspacken. Ist klar. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen rübelhaft, wie ich das versuche rüberzubringen. Aber diese Freude, ich werde das erleben, Vater. Und das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und ein Schreiber, Søren Kierkegaard, sagte, es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Und es beschreibt er nicht für das Leben von jedem Menschen, sondern für das Leben von einem Menschen, der völlig zerbrochen ist manchmal, aber seine lebendige Hoffnung in Jesus hat. Es muss alles gut werden. Und ich schrieb noch einen Namen dazu, Ludwig Hofacker, das war ein alter Pfarrer im 19. Jahrhundert in Württemberg. Er hat 31 Jahre gelebt, hat schwerstes Nervenfieber gehabt, hat manchmal nur Monate zum Predigen gehabt, dann musste er wieder in die Dunkelheit seiner Wohnung gehen und konnte nicht raus. Und dieser Ludwig Hofacker, der sagte einmal, wenn du nicht glauben kannst, mach dir nichts draus. Die Zeit kann nämlich manchmal kommen im Leben, ihr Lieben. Der kann ich nicht glauben, weil ich die Kraft nicht habe. Jesus glaubt für dich. Und wenn du nicht mehr beten kannst, mach dir nichts draus. Jesus betet für dich. Das war nicht billige Gnade, wie es manche vielleicht jetzt denken. Das sagte er zu Menschen, die ihr Vertrauen alleine auf Jesus setzten. Das sagte er zu Menschen, die diese Einladung annahmen und sagten, Jesus, wenn das so ist, dass du dieses Brot bist, dann will ich kommen. Und ich will satt werden. Und der Durst soll gestillt werden. Und ich möchte dein Leben erleben, Jesus. Und ich würde es erleben, dass das wahr ist, was der Apostel Paulus schrieb. Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe nichts anderes als Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe nichts anderes, kein anderes Versprechen für dich heute Abend, als einfach versprechen zu dürfen, wer kommt mit diesen suchenden, fragenden, zerbrochenen Herzen und sagt, ich habe meine Hoffnung auf so vieles gesetzt, aber jetzt merke ich, ich habe gar nichts. Und ich komme mit diesen Herzen wie diese Frau, ich will nur den Saum deines Gewandes berühren, Jesus. Oder wie es jemand ausdrückte, ich krieche hinter Jesus her, ich winsele hinter Jesus her, damit ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, weil dann weiß ich, dann wird's gut. Und nur dann wird's auch gut, ihr Lieben. Nur dann wird's auch gut. Und ich möchte es mal zum Schluss auch nochmal sagen, schaut, es sind so manche Teenager auch hier. Und ihr seid in so einer Lebensphase, da denkt man manchmal, es wird nicht gut. Ich habe so viele Träume und ich habe so viele Wünsche. Und ich verstehe mich nicht und ich denke, Gott versteht mich auch nicht. Und es kann eigentlich gar nicht mehr gut werden. Ich sehe manchmal ganz viel traurige Gesichter, auch unter Teenagern, die in unseren Gemeinden sind, ihr Lieben. Oftmals traurige Gesichter. Gesichter voller Hoffnung, wenn es doch wahr wäre. Wenn es doch wahr wäre, die Sache mit Jesus. Aber ich kann dir auch nur sagen, du kannst es nur erfahren, wenn du diese Einladung annimmst von Jesus. Wer zu mir kommt, dann wird es wahr. Und es wird wahr, weil ich die Wahrheit bin und ich sage dir die Wahrheit. Und dann wird es auch wahr, dass ich dich durchtrage, auch durch die hoffnungslosesten Phasen deines Lebens. Das ist wahr. Es ist wahr. wenn du kommst. Und so will ich heute Abend auch nochmal einladen, herzlichst, ihr Lieben, zu kommen. Zu Hause zu sagen, Jesus, ich komme jetzt einfach, so wie ich bin. Ich komme jetzt einfach. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, wie das aussehen soll. Aber ich will es, dass du dieses Herz, dass du das erfüllst. Mit diesem Wunsch, Gott, Gott sein zu lassen. Das kann ich nicht, aber du kannst es, weil du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Fange deinen Glauben in mir an, Jesus. Fang deinen Glauben in mir an. Das Vertrauen auf den Vater, das Vertrauen auf die Vergebung, das Vertrauen auf das ewige neue Leben. Beginne es in mir. Und wenn jemand hier ist oder zu Hause und sagt, das war einst mal wirklich da, das war wie eine lodernde Flamme, aber dann darfst du dich auf das Wort berufen, das die Bibel auch sagt, dass der Herr das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern ich darf mich darauf berufen und sagen, Jesus, dann entfach es neu. Ich möchte mit der lebendigen Hoffnung, von der die Schwester heute Abend sprach, mit der will ich meinen Lebensweg weiter beschreiten. Ich möchte gern noch ein Gebet sprechen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du diese Hoffnung der Herrlichkeit bist, diese freudige Erwartung auf Gottes ewige neue Welt. Diese freudige Erwartung auf einen Platz, an dem es kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr gibt. Und ich danke dir so sehr auch für unsere Schwester heute Abend, dass du ihr Leben geschenkt hast, ihren Mann Leben geschenkt hast und dass der Tag kommen wird, an dem sie beide, wir alle, vor einem Thron stehen werden und staunen werden. Und ja, tatsächlich, das tatsächlich dann richtig tun können, was wir versuchen in diesem Leben, Gott zu loben und zu preisen. Und ich möchte dir danken, lieber Herr, dass du kranke Herzen heil machen kannst. Ich möchte dir danken, dass du die Kraft und Macht besitzt, die Liebe auch besitzt, in unserem Leben das zu wirken, Gott, Gott sein zu lassen, was wir nicht können. Herr Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender dieses Glaubens, der tatsächlich diese freudige Erwartung auf die Ewigkeit wirkt und der uns auch mit dieser freudigen Erwartung auf die Ewigkeit in diesem Tränental auch durchträgt und auch manchmal in diesem Tränental dann auch als ein Zeugnis benutzt für Menschen, die hoffnungslos sind. Und lieber Herr, ich danke dir, wenn heute Abend jemand einfach sagt, ich komme, Herr Jesus. Das ist alles, was ich kann. Du lädst mich einzukommen. Ich will kommen. Und ich will das, ich will dich erleben als den Anfänger des Glaubens in meinem Leben und den Vollender. Dass du die Person, die kommt, nicht wegstoßen wirst. Wie auch immer die Person kommen mag, spielt gar keine Rolle. Du bist gekommen für die, die krank sind und nicht für die, die sich alle gesund fühlen vor Gott. Du bist gekommen für die, die sich ungerecht wissen vor Gott und nicht für die, die sich alle so super gerecht wissen vor Gott. Weil du bist der Einzige, der wirklich gerecht ist. Du bist der Herr, unser Arzt. Und so bitte ich dich, dass du heute Abend Heilung schenkst in die Herzen hinein, die sich so sehr nach dieser lebendigen, freudigen Zuversicht sehnen, die alleine in dir zu finden ist, Herr Jesus, und eines Tages in dir, in der Ewigkeit, völlig ihre Erfüllung finden wird. Amen.